bitten dir jetzt auch, schenk uns Kraft, dass wir wirklich was von der Predigt lernen können. Schenke mir Kraft, dass ich die Bibel so einfach auslege, dass wir alles davon weiter mitnehmen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das Thema ewige Freude, das ist ja das Thema von der Allianz-Gebetswoche, wie Dirk schon sagte. Und, aber ich dachte so, ja, wir wünschen uns ja auch, wir sind ja noch, haben jetzt erst 15 Tage im neuen Jahr gelebt und wir wünschen uns ja auch gegenseitig, ich hoffe, wir haben ein frohes, gesegnetes Jahr. Die Freude oder das Frohe ist immer dabei, wir wünschen uns das gegenseitig. Und dann habe ich erstmal so nachgedacht, was heißt eigentlich ewige Freude? Ja, Freude, wissen wir vielleicht, was das heißt. Aber ewig, was heißt ewig? Das ist vielleicht für uns sogar ein schwieriger Begriff, ewig. Ja, man weiß, ich habe ein bisschen nachgeforscht, was das eigentlich heißt. Und ewige Freude heißt unvergängliche Freude. Unvergängliche Freude. Wow. Das ist tief. Freude, die kein Ende oder kein Anfang und kein Ende hat. Dann sage ich, wow, was heißt das? Gibt es das überhaupt auf Erden? Ja, das gibt's. Naja, wir waren im Urlaub, dann ein paar Fotos jetzt, bitte. Na ja, wow. Wenn ich vor so einem leckeren Essen sitze, sage ich, die Freude kann doch ewig sein. So gutes Essen. Und wer mich kennt, der weiß, ich genieße das Essen. Ne? Ich mag gut Essen. Und habe auch schon gelernt, dass hier in Dresden gibt es gutes Essen. Sieht das nicht gut aus? Sei wunderbar. Ja, dann, das wäre für mich vielleicht ewige Freude. Das nächste Bild? Das ist ein Bürger. Bürger? Wir nennen das Hamburger. Da sind aber ja, das ist das ja. Von oben gesehen sieht er so ein bisschen anders aus. Aber das ist es. Wow, vielleicht viele werden sagen, ja, so jeden Tag, das habe ich. Was kann besser sein? Das ist ja ewig. Was kann ewig sein?
Danke.
Ja, vielleicht wird manchmal sagen, hey, ich sehe da noch ein bisschen Salat, wenn wir das ganz wegnehmen, dann wird es noch ewig. Dann wird es noch besser aussehen. Ich weiß nicht. Meine Kinder vielleicht würden jetzt diesen Vorschlag geben. Nächste das sieht ja so fast brasilianisch aus. Nicht? Das war unser Essen für Silvester jetzt. Wenn wir jetzt so ein Feuer hätten und das grillen, aber dann würde ich vielleicht ein Feuerwerk haben, nicht? In der Wohnung. Aber viel Fleisch, noch ein bisschen zu wenig Fleisch, das kann ja, das würde ja ewige Freude bedeuten. Ich kann viel Fleisch essen. Naja, machen wir weiter. Tolle Plätze, nicht? Wir waren im Urlaub, sagen, oh, Urlaub, ja, da könnte man ewig leben im Urlaub, nicht? So sieht es in Brasilien aus, Strände in Brasilien, da ist jetzt viel Sonne und die Kameraden schicken Fotos, da sind sie, denn, wow, ich würde da ewig leben können, oder? Ewige Freude, noch eins, das kennen wir, wenn ich schon sagen, unsere sächsische Schweiz, genauso schön wie der Strand. Da waren wir auch im Urlaub, das haben wir vor einer Woche geknipst. Wir wollten auf die Bastei, sind nicht ganz hingekommen für das nächste Mal, aber der Ausblick sah schon gut aus. Ich würde da ein Haus bauen und ein Zelt, da könnte ich ewig leben und ewig freuen. Okay? Mach ich mit? Oder das auch noch dazu? So, ich hatte Gedanken, das ist ewige Freude, aber irgendwann dann der Urlaub zu Ende. Ah! Ja, wo ist die Freude geblieben? Irgendwann ist der Teller leer. Ne? Oh, jetzt bin ich satt. Oh. Jetzt bin ich erstmal nicht mehr froh, aber dann ist die Freude so schnell weg. Irgendwann kommt eine Nachricht, wie der Bill zuvor erzählt hat, man kann den Job verlieren. Oh, das soll ja ewig sein. Ja, das sollte, aber irgendwann ist es zu Ende. Dann enttäuscht man sich und sagt, hey, ewige Freude gibt es überhaupt nicht auf Erden. Oder kann jemand, gibt es doch. Oder vielleicht hat sehr gute, das ist auch gut, dass es das Leid gibt auf dem Leben, im Leben. Aber ewig sind die doch nicht. Und dann kommen wir so auf Gedanke, irgendwann ist das gerade zu Ende, man ist so schnell, ist man krank. Ja, aber die Bibel, und dann geht man zur Bibel, aber die Bibel erzählt doch was über ewige Freude. Diese Freuden auf Erden, die sind vergänglich. Die kommen und gehen, aber die Bibel, jetzt kommen wir zum Bibeltext, zum einen, Offenbarung 21, 1 bis 4. Und dieser Text, als sie zu diesem Text kam, da gibt es doch was noch Besseres für einen, wie ein guter Bürger, oder wie ein anderes Gutes ist, oder wie schöne Aussichten, das gibt doch noch was, das hört sich nach ewig an. Wir wollen diesen Text gemeinsam lesen. Das heißt da so, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt noch Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wow! Als ich auf diesem Text kam, dann sage ich, es gibt ewige Freude. Und das hat jetzt gar nicht mit Essen, mit Urlaub, mit Geld, mit Wohlstand zu tun. Das ist was ganz anderes. Ja, das ist was ganz anderes. Und wir wollen jetzt ein bisschen sehen, was das bedeutet. Interessant, dass der Text sagt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Ja, alles, was wir jetzt kennen, was wir jetzt denken, das bringt uns Freude hier auf Erden, das ist mal weg. Es kommt was Neues. Und interessant, dass es wird eine neue Stadt geben, eine heilige Stadt. Das neue Jerusalem. Ja, die Bibel sagt, das gibt's. Wir kommen dahin. Ist das nicht wunderbar? Die ungerechte Welt, da wo es Verfolgung, Hunger, Schmerz gibt, ist vorbei. Ja, in dieser Welt, wir haben ja, uns geht's ja gut. Wir haben ja gutes Essen, wir können ja genießen vieles. Es gibt ja ein bisschen Freude, aber die Freude ist ja nicht perfekt. Da kommt noch viel Schlechtes, Böses dazwischen. Wir sagen, oh, es ist doch noch nicht perfekt hier auf Erden. Aber eins wird es perfekt, das sagt der Text. Es gibt was Besseres, eine bessere Stadt, die wir hier können. Die laute Stimme vom Thron sagt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Ja, das wird eine perfekte Stadt sein, weil Gott dafür immer gegenwärtig ist. Interessant. Ja, wir wissen, Gott ist mit uns, Christen hier auf Erden. Was kann sich noch verbessern? Da in dieser Stadt, in Neuen Jerusalem, in der Ewigkeit, da wird Gott noch näher bei uns sein. Er ist da, das können wir uns gar nicht vorstellen. Unser menschlicher Gedanke ist öfters zu klein, um uns das vorzustellen. Aber das wird besser. Er wird da sein. Das Zelt oder die Hütte sagt uns, Gott ist gegenwärtig. Es gibt eine perfekte Gemeinschaft mit ihm. Gott ist bei den Menschen. Er selbst ist da. Wow. Wunderbar. Können wir schon ein bisschen vorgenießen und sagen, das wird noch besser, wie wir es jetzt haben? Und was mir so aufgefallen ist, ist, Gott wird da sein. Es gibt auch keine Einsamkeit mehr. Da, im Himmel, bei Gott, wird es keine Einsamkeit mehr geben. Jetzt beim Urlaub, da kannst du auch mehr so Nachrichten lesen, hast ein bisschen mehr Zeit. Und eine Nachricht, was mir aufgefallen ist, dass die Experten sagen, dass die Einsamkeit ist eine Volkskrankheit in Deutschland. Nachricht vom 24.12. zu Weihnachten habe ich gelesen. Es gibt viele Einsame. kann sagen, ja, wir sind hier jetzt 6 Monate da und ich habe auch schon viele einsame Leute getroffen. Die jetzt sagen, hey, ich bin einsam. Ich habe niemanden. Vielleicht werden wir seit beiden auch so erzogen hier, wir müssen selbstständig sein, selbstständig. Dann ist man so selbstständig und sagt, hey, man braucht niemand mehr. Ich kann ja alles alleine. Und irgendwann sagt man, hey, ich kann doch nicht, ich brauche jetzt jemanden. Aber jetzt habe ich niemanden mehr. Und wo sind wir heute? Interessant, das ist mir aufgefallen. Wir hatten zu Weihnachten jetzt, ja, wir brauchen Studenten einladen. Nicht? Wir haben es auch gemacht. Studenten aus dem Ausland. Und sie sagten uns auch, hey, wir sind hier so einsam. Wir haben öfters niemanden. Junge Leute. Und sie können auch sehr, sehr schlecht Deutsch noch. Wir können auch nicht so gut Englisch, aber das ist gelaufen. Ne? Sie waren 2 Tage bei uns und haben das so gemacht und sagen, hey, wir wollen weiter mit euch Kontakt pflegen, weil wir immer so einsam sind. Wir sind Ausländer. Wir kennen das Land. Und alles, was wir können, ist jetzt auf einmal weg. Alles, was wir bis jetzt gelebt haben, das ist jetzt irgendwie anders. Ein Hoch, da kann ich mitfühlen, wenn ich das nicht. Ihr sagt ja Deutsch, ja, wir haben deutschen Ausland, aber wir haben auch 50 Jahre in Brasilien gelebt und jetzt hier, ich kann euch verstehen und sagen, ja, wir sind einsam. Jetzt haben wir erstmal eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Interessant, ne? Jetzt reden wir und jetzt sagen sie, hey, wir wollen jetzt euch als Familie zu uns einladen. Und ihr werdet jetzt, ich habe gesagt, wir haben bei euch deutsches Essen gegessen, meine so deutsch oder brasilianisch oder so gemischt, aber wir wollen es von jetzt das Essen aus Vietnam zeigen. Wow, wunderbar, da sind wir in Kontakt und überlegen, wie wir Kontakt pflegen können, weil sie einsam sind. Das ist mir aufgefallen, das ist auch eine Gelegenheit für uns als Gemeinde. Nicht wahr? Da, wo die Leute wo es weh tut, da sind sie immer offen für das Evangelium. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, sind wir als Gemeinde offen für, haben wir auch für einsame Leute? Für Ausländer, die sagen, wir sind, alles ist falsch, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich komme in ein neues Land, ich kenne nichts. Alles ist neu, alles ist, ich weiß nicht, wie ich zurechtkomme. Vielleicht sehen wir viele noch leere Stühle, und sagen, es gibt aber Gelegenheiten. Es gibt einsame Leute, es gibt Ausländer, die sagen, ich brauche eine Familie. Was können wir als Gemeinde anbieten? Sagen, komm zu uns, wir wollen Familie sein. Wir wollen eine Familie sein. Das haben die Studenten uns gesagt, wir haben keine Familie. Wir brauchen eine Familie. Wollen wir versuchen? Im privaten Leben jetzt. Aber wir als Gemeinde haben ja da auch große Gelegenheiten. Es gibt in der TU 5.400 ausländische Studenten. 5.400, wurde mir gesagt. Studenten vom Ausland, die hier sind, die haben niemand. Gelegenheit, die sind einsam. Da können ihnen was bieten, sagen, komm zu uns, mit Jesus ist das Leben besser. Gelegenheit für uns. Der Text geht weiter und er sagt, wie, das ist mir aufgefallen, es gibt keine Einsamkeit mehr, es gibt kein Leid mehr. Gott selbst wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Da gibt es keine Tränen mehr. Das ist ewige Freude. Da gibt es keinen Tod mehr. Der bringt uns immer Angst. Da gibt es keinen Schmerz mehr. Gott wird uns abwischen, die Tränen. Es gibt keinen Schrei, weder Schmerz. Wow. Wunderbar. Es gibt ewige Freude. Kannst du dir das vorstellen? Oder wenn du so einen Text liest wie jetzt, freust du dich dann schon? Oder wie stehen wir zu dieser Frage, das kommt? Irgendwann sind wir da. Als Pastor ist man ja immer, unsere Aufgabe ist so, Leuten begleiten, denen es nicht so gut geht. Und die dann auch mal sterben. Und interessant, dass diese Woche habe ich dann gedacht, wie viele habe ich schon begleitet? Leute, die vor dem Tod standen. Schon mehrere. Und wie haben sie reagiert? Und eine Freundin von uns, die ist jetzt vor 2 Jahren gestorben, sie war mit einem kam sie zur Schweiz, Urlaub, ihr Mann wieder Brasilien, und dann ging sie in der Schweiz einmal nicht gut, ging sie zum Arzt. Da hatten sie eine sehr schwere Krankheit, Krebs, und schon die Ärzte haben ihr gesagt, du hast nicht mehr viel Zeit zu leben. Wir werden was versuchen, das war eine sehr aggressive Krankheit. Und dann, sie kam gar nicht mehr zurück nach Brasilien, sie blieb schon in der Schweiz, und sie haben versucht, versucht, versucht. Und ich, ja, ich war ihr Pastor, ich habe Kontakt mit ihr gemacht, per WhatsApp. Und zuletzt hat sie mich getröstet. Zuletzt, die letzte Woche, hat sie gesagt, ich weiß, ich gehe heim. Ich weiß, ich verabschiede mich jetzt von meinen Verwandten, von meinen Freunden. Ich habe jetzt einen Termin morgen, übermorgen, vielleicht was. Und sagt aber, sagt sie, und mach dir keine Sorgen. Bitte nicht mehr für mich. Bitte für meinen Mann. Pass auf ihn auf. Sag, hey, was? Ich freue mich. Es gibt ewige Freude. Hat sie mir ein Lied geschickt. Das werden wir jetzt, das wird das nächste Lied sein, wenn wir gemeinsam sind. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Heute, diese Woche habe ich das Lied noch gehört, habe ich alleine da im Büro geweint, sage ich. Die wusste, was das war. Sie ist heimgegangen, das hat sie mir 2 Tage vor ihrem Tod geschickt. Sie konnte schon nicht mehr richtig sprechen, so ganz schwache Sprache. Sagt, bitte, bete für meinen Mann. Pass auf ihn auf. Ich bin, mich erwartet die ewige Freude, ich bin zufrieden. Ich gehe heim. Und nach 2 Tagen kam Nachricht, sie ist diesen Abend heimgegangen, eingeschlafen. Wow, sie wusste das. Sie wusste, was Besseres wartet auf mich. Und ja, wie ich sagte, das war mir viel mehr schwer. Ja, sie war, wir hatten sie lieb. Aber ich sage, von ihr kann ich viel lernen. Sie hat sich gefreut. Können wir uns schon freuen? Oder vielleicht nur, wenn es nicht gut geht. Ja, wir können uns schon freuen für das, was kommt. Vielleicht fragen wir uns das, aber wie weißt du das denn? Hey, du erzählst ja so schön, es gibt ewige Freude, du hast uns einen Text gezeigt, aber wie? Ist das sicher, dass es mal so ewige Freude gibt? Dann habe ich noch einen anderen Text, und jetzt kommen wir zum zweiten und letzten Teil von der Predigt. Jesus kommt wieder. Er ist der einzige Weg. Interessant, als Jesus von der Erde nach seiner Auferstehung wieder zum Vater geht, dann gibt es einen Text, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch ewig, von euch der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen, sehen in den Himmel. Wow! Wunderbar, Jesus kommt wieder. Wenn auch die Apostel damals das vielleicht nicht so gut verstanden haben, sie sagten, im Vers 6 kann man das rauslesen, sie dachten vielleicht, Jesus würde jetzt mal die Römer zeigen, wer die Macht hat, und sie würden befreit werden von den Römern, waren sie ein bisschen enttäuscht. Aber dann in Lukas, Timo hat mir das gezeigt, wir haben zusammen gemeinsam über den Text geredet, Lukas 32, 22, Vers 52, da steht geschrieben, sie waren doch froh. Sie waren vielleicht so ein bisschen verwirrt, nicht? Freude, Angst, sie dachten täuscht, aber sie hatten doch schon Freude. Ja, Jesus kommt wieder. Wir wissen es. Es gibt ewige Freude, weil er hat es versprochen. Und der Engel hat hier gesagt, er kommt wieder. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen im Johannesbrief, da kommt nochmal ein Text, da sagt er selber, vielleicht sagen wir, hey, aber das hat der Jesus selbst nicht gesagt, dieser Text. Das ist noch so ein bisschen in Zweifel, aber pass auf, nicht? Johannes 14, da heißt es nochmal anders, Jesus selbst sagt, euer Herz werde nicht gestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe gehet euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und da macht Thomas die Frage, die vielleicht wir auch mal machen wollten. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Bekannter Text, aber da sagt Jesus selbst: Ich gehe hin zum Vater. Aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Außerdem sagte er: Ich werde euch Städte vorbereiten. Johannes 4, Vers 14, Vers 3, das ist so ein wichtiger Vers. Er sagt: Ich werde euch da Platz vorbereiten. Er selber sagt: Er kommt wieder, er wird uns Platz vorbereiten und nimmt uns Christen mit. Er sagt: Ihr kommt zu mir und wir werden, und ihr werdet bei mir sein. Ist das nicht wunderbar? Man sagt: Ja, es gibt ewige Freude, wie wir es zuvor gelesen haben. Jetzt sagt Jesus selbst: Es gibt es, weil ich gehe voraus, aber ich komme wieder. Ich bereite euch Plätze vor. Wow! Wunderbar! Da kann man sich erfreuen und sagen: Ja, ich weiß, es gibt's. Und wenn jemand fragt: Wow, aber wo kaufe ich eine Eintrittskarte zu diesem Platz? Nicht? Wenn wir jetzt sagen: Kann ich die über eine App kaufen? Oder wie bekomme ich? Ich will dahin. Und wie komme ich dahin? Dann fragt Thomas und Jesus Antwort: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Man wird zu schnell sprechen und man denkt nicht so schnell. Aber ja, das ist der Weg. Wunderbar. Wenn jemand, hat schon jemand dir das gefragt, wie komme ich denn dahin? Oder hast du schon die Eintrittskarte gekauft? Bist du schon auf dem Weg zu dieser ewigen Freude? Kannst du schon sagen: Ja, ich bin schon, ich folge schon Jesus nach, habe mir schon meine Sünde vergeben. Ich bin auf dem Weg. Wunderbar. Das ist so ein Text, der kann ja uns nur Freude bringen. Es gibt keinen anderen Weg, nur durch Jesus. Wir werden auch mal Gott begegnen. Das kommt. Was für Gefühle bekommst du dann, wenn du so einen Text liest? Es gibt ewige Freude und ja, wir werden einst Gott begegnen. Irgendwann ist es bei uns auch zu Ende. Oder Jesus kommt hier, nicht? Weil das wird, das kommt. Vielleicht sagst du: Oh weh, noch so lange. Einmal habe ich einen Studenten in Brasilien evangelisiert. Da war ich auch noch jünger. Der war vielleicht so alt wie ich damals. Ich dachte: Hey, pass auf mit dem Quatsch. Jetzt. Ich habe ein langes Leben vor mir. Wenn wir alt werden, dann kommst du wieder zu mir. Und dann: Hey, wer sagt das, dass du alt bist? Und der hat damals gefeiert, getrunken und gesagt: Ach, diesen Quatsch habe ich nichts zu tun. Komm später zu mir. Vielleicht sage ich: Vielleicht heute würde ich ihn treffen. Was würde er heute sagen, nicht? Weiß nicht, haben wir einmal im Leben getroffen. Aber wir kommen eins dahin und niemand weiß wann. Aber uns erwartet ewige Freude. Und das Beste: Wir wissen auf den Weg. Wir wissen auf den Weg. Und jetzt will ich noch ganz fragen: Bist du schon auf diesem Weg? Bist du schon mit Jesus unterwegs? Hast du dich schon für Jesus entschieden? Sagst du schon: Ja, ich bin schon mit Jesus und ich bin auf dem Weg zur Ewigkeit, zur ewigen Freude. Wenn nicht, du hast noch eine Chance, das heute zu machen, sagen: Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich vertraue auf dich, ich will auch dahin. Ich will auch mit dir einst die Ewigkeit verbringen. Das ist so wichtig. Da müssen wir uns immer wieder fragen: Bin ich auf dem Weg? Und die andere Frage: Hast du schon von dieser Hoffnung jemand erzählt? Betest du für jemanden, der noch Jesus nicht kennt? Vielleicht können wir uns das auch Aufgabe nehmen dieses Jahr. Ein paar Namen aufschreiben in unserem Tagebuch oder Terminkalender oder, ja, du weißt wo, ein paar. drei, fünf Namen hinschreiben, diese Leute kennen noch nicht Jesus. Ich bin immer in Kontakt mit ihnen. Bete mal für sie und lade sie ein. Erzähle ihnen von Jesus. Interessant. Also wie wir das jetzt versuchen mit den Studenten, wollen das machen, sagen, ich werde den Mann dieses Jahr in ihnen investieren und mal sagen, hey, haben wir vergessen, die sind Buddhisten. Und sie waren bei uns im Haus, zweimal am Tisch mit uns gegessen. Wir haben gebetet. Und dann erst gesagt, was war das jetzt? Ich will reden. Super. Ja. Was war das in der Gemeinde? Was habt ihr da gesprochen? Wir waren hier mit uns, ne? Weihnachtsabend. Jesus, bitte. Was ist das? Hab nichts verstanden. Rebecca hat mir das erzählt, sagt, da steht nichts. Jesus, keine Ahnung. Ist der so ein bisschen ähnlich wie Buddha? Es gibt Leute, die wir begegnen, die kennen diesen Weg noch nicht. Und das wird jetzt zu einfach sein. Ah, ich gehe dahin. Ah, ich werde da sein. Boah, wunderbar. Ja, aber Leute, die mir nicht begegnen, die kommen nicht dahin. Das muss mir Unruhe bringen im Herzen. Sag ich will die mitnehmen. Wir als Gemeinde wollen noch mehr mitnehmen. Wir haben noch Plätze hier frei. Was machen wir für diese Leute? Diesen Themen habe ich mich diese Woche beschäftigt. Und ja, wir wissen den Weg. Zum Abschluss, ich habe so gedacht, oder der Gedanke kam von der Allianz, so die ewige Freude ist so wie eine Vorfreude. Ja? Vorfreude. Wenn man den Urlaub plant, oh, das ist die beste Freude. Kannst du noch einmal das letzte Foto, mit dem beende ich. Die Vorfreude ist immer die beste. Dann plant man, dann sucht man den richtigen Weg, wo man hin will, dann kauft man ein, dass man im Auto auch was zu naschen hat. Ja? Warum nicht? Da muss man sehen, muss man planen, wo man übernachten will. Nicht? Man kann ja einfach losfahren. Und ja, da plant man, ich genieße das, den Urlaubplan. Und dann nachher ist das so schnell vorbei. Da war, hey, die Vorfreude war die beste. Und nachher ist es, die ewige Freude ist eine Vorfreude. Genießen wir diese Zeit, der Vorfreude. Die Vorfreude ist immer die beste Freude, aber nur, wenn wir sie aktiv genießen. Weil wenn wir da nichts machen, dann sagen, oh, das wird mal schön, ah, der Urlaub wird schön, ja, hast du gebucht? Hast du Essen gekauft zum Naschen? Ja? Dann sitzt man hey, ja, wir haben das ja so schön schon geplant, ja, aber niemand hat es gemacht. Dann bleibt bei der Vorfreude. Da wegen, die Vorfreude ist gut. Aber nicht jetzt, ah, ich komme im Himmel, wunderbar, ich werde bei Gott sein. Ja, das ist gut. Aber erzählst du das noch anderen? Dass noch andere dahin kommen mit dir? Wenn wir nur Vorfreude haben, sitzen und uns freuen, ja, wir sollen noch andere einladen. Erwähnen, wir sollen aktiv sein. Die Vorfreude aktiv genießen. Das war so mein Gedanke. Für uns Christen kommt das Beste noch. Das Beste kommt noch. Wenn wir auch auf das Leiden, ja, wir verlieren den Job, wir sind krank, läuft nicht so wie geplant. Die Vorfreude.